Deutschlandfunk, eine Welt.
Einen Holzhammer als Übergabesymbol bekam Indiens Ministerpräsident Narendra Modi zum Ende des G20-Gipfels vom indonesischen Staatspräsidenten überreicht in dieser Woche. Ab dem 1. Dezember dann steht die größte Demokratie der Welt an der Spitze des G20-Clubs. Ehrgeizig, entscheidungsfreudig und handlungsorientiert werde Indien die Präsidentschaft ausführen, kündigte der Regierungschef an. Indien, das im kommenden Jahr China als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen wird, tritt auf der globalen Bühne immer selbstbewusster auf. Lässt sich nicht davon beeindrucken, dass der Westen Delhi ein doppeltes Spiel vorwirft. Bis heute hat Premier Modi den russischen Angriff auf die Ukraine nicht verurteilt. Statt wie der Westen Sanktionen gegen Moskau zu verhängen, baut Indien seine Geschäftsbeziehungen zu Russland aus. Und doch, beim G20-Gipfel auf Bali in dieser Woche hat Premier Modi einer gemeinsamen Abschlusserklärung mit Moskau kritischem Unterton zugestimmt. Welche Ziele verfolgt die indische Führung? Das habe ich vor der Sendung unseren Delhi-Korrespondenten Peter Hornung gefragt.
Naja, also gerade was diese Abschlusserklärung anbelangt, da sagt man hier in Delhi, Indien hat sein Ziel erreicht. Also die Botschaft von Premier Modi war ja, das ist nicht die Zeit für Krieg. Und das findet sich ja auch so ähnlich in der Abschlussdeklaration drin. Es geht um den Respekt vor der UN-Charta, sagt Indien, was ja auch eine mittelbare Kritik an Russland ist. Das sieht man so, dass man eigentlich selber eine Schlüsselrolle hatte bei der Abfassung dieser Schlusserklärung. Sie trägt eine indische Handschrift, sagt man hier, weil es eben auch aus indischer Sicht darum ging, die Fronten nicht noch mehr zu verhärten, sondern den Weg zu einer diplomatischen Lösung zu ebnen, bei der eben dann auch die indische Regierung unter Umständen eine wichtige Rolle spielen könnte.
Wo sehen Sie diese Handschrift, von der die indische Regierung genau spricht?
In der Betonung der diplomatischen Lösung des Ganzen. Das heißt, man kritisiert Russland milde, aber man sagt trotzdem, wir brauchen eine diplomatische Lösung und zwar bald. Da sagt Indien, das ist unsere Handschrift und das ist etwas, was hier auch zu erkennen ist. Und auch diese Erklärung, das ist nicht die Zeit für Krieg, die sich da findet, ist nicht so, dass man sagt, Russland ist der Aggressor, aber dass man trotzdem sagt, wir wollen diesen Krieg nicht, weil er ganz schlimme Auswirkungen auch gerade auf den globalen Süden hat.
Wenn wir über die Auswirkungen dieses Krieges und über Russland sprechen, dann müssen wir auch über die russische Rüstung sprechen. Gut 2/3 der indischen Militärausrüstung stammen aus Russland. Moskau ist mittlerweile aber auch zum größten Öllieferanten für Indien aufgestiegen, die Tendenz weiter steigend. Welche Gründe gibt es dafür, dass die indische Regierung die Abhängigkeit von Russland sogar noch erhöht?
Also ich würde nicht sagen, dass Indien gerade die Abhängigkeit von Russland erhöht. Man kauft russisches Öl so viel, wie man billig kriegen kann, das stimmt. Russland ist inzwischen der größte Öllieferant, noch vor dem Irak und Saudi-Arabien. Vor Jahresfrist waren die noch ziemlich unbedeutend. Die Inder aber sagen, und ich kann das tatsächlich auch nachvollziehen, wir nutzen die Gunst der Stunde zum Vorteil unseres Landes, weil wir das brauchen und für uns es gut ist, wenn wir nicht so viel Geld dafür ausgeben. Das ist aber insofern keine Abhängigkeit, dass man ja auch kurzfristig wieder mehr Öl aus anderen Staaten importieren könnten. Was ganz richtig ist, ist die Abhängigkeit von Russland bei der Militärtechnik. Das ist aber etwas, was sich nicht kurzfristig reduzieren lässt. Ich habe gerade vor einiger Zeit mit einem Bundeswehroffizier gesprochen, der war bei einem Manöver in Australien mit Indern zusammen. Und die Inder dort haben hinter vorgehaltener Hand geklagt, dass sie keine Ersatzteile mehr für ihre Kampfjets bekommen aus Russland und dass das ein großes Problem ist. Aber es ist halt auch etwas, was sie nicht sofort lösen können. Und auch das ist möglicherweise ein Grund, weshalb die Inder mit Russland nicht vollkommen brechen wollen.
Glauben Sie denn oder gibt es denn in der indischen Politik die Tendenz, mit Russland brechen zu wollen oder auf Abstand zu gehen, wenn die Möglichkeiten dafür vorhanden sind, wenn Sie jetzt gerade von den Militärgütern sprechen, die Indien offenbar nicht bekommt?
Also ich glaube, Indien grundsätzlich, die indische Regierung hätte eine Tendenz, den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu verurteilen, wenn die Abhängigkeiten, und zwar die Abhängigkeiten, die sich eben nicht kurzfristig beheben lassen, von Russland nicht so groß wären. Dann wäre Indien möglicherweise auch zu deutlicheren Worten bereit, aber weil es eben so ist, wie es ist, machen das die Inder nicht. Sie wollen nicht vollkommen mit Russland brechen.
Wenn wir sagen, die Inder wollen nicht vollkommen mit Russland brechen, was bedeutet das aus indischer Perspektive für die Beziehungen zu den westlichen Staaten?
Naja, Indien bemüht sich ja gerade, sich nicht zu binden. Das ist durchaus in der Logik der alten blockfreien Bewegung aus den 70er Jahren. Ein Beispiel aus der aktuellen Zeit. Indien ist in der Quad-Initiative mit Australien, Japan und den USA. Das ist ein strategischer Dialog. Da geht es um Sicherheitspolitik. Es gibt gemeinsame Militärmanöver. Indien ist aber auch in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Das ist eine eurasische Organisation. Da geht es auch um Sicherheitspolitik. Und da sind Russland, China und der Iran dabei. Indien, würde ich sagen, will so eine Art Äquidistanz. Indien will sich für keinen Block, für keine Staatengruppe entscheiden. Das ist wichtig. Man betont die eigene Unabhängigkeit und man pickt sich das heraus, was dem Land nützt.
Und wo kommt diese Äquidistanzpolitik, von der Sie sprechen, an ihre Grenzen?
Das tut sie ganz klar da, wo Indien ganz konkrete sicherheitspolitische Interessen hat, namentlich an seinen Grenzen. Beim Konflikt mit Pakistan zum Beispiel, um Kaschmir vor allem. Und ganz wichtig bei den Grenzkonflikten mit China. China ist ein Rivale, um nicht zu sagen ein Feind für die Inder. Es gibt schwere Grenzkonflikte sowohl im Norden als auch im äußersten Nordosten Indiens. Es geht so weit, dass es ein Gebiet gibt im Nordosten Indiens, wo die Inder sagen, das ist unser Territorium und die Chinesen von ihrer Seite aus darauf vorstoßen und dort Dörfer bauen mit chinesischen Flaggen auf dem Dach, um quasi die Inder noch zu provozieren und zu sagen, nein, das ist China, das ist nicht Indien. Also das ist ganz konkret diese Auseinandersetzung und da hätte Indien gerne Unterstützung. Aber gerade darum geht's bei dieser indischen Schaukelpolitik. Man hat den Eindruck in Neu-Delhi, dass man sich zum Beispiel auf die USA und auf den Westen nicht verlassen kann, wenn es zum Schwur kommt. Das hat man das letzte Mal in Afghanistan gesehen. Der chaotische Rückzug der westlichen Truppen im vergangenen Jahr, das war für Neu-Delhi ein eklatantes Politikversagen des Westens. Und da sagt man hier, ihr zieht euch raus und hinterlasst uns in unserer Nachbarschaft ein sicherheitspolitisches Vakuum oder vielleicht sogar ein Chaos. Und deshalb müssen wir uns um uns selbst kümmern.
Wenn wir noch kurz in die Vergangenheit blicken, da ist Indien ja nicht besonders aufgefallen damit, dass es globale Ambitionen hegt. Haben Sie jetzt nach diesem G20-Gipfel den Eindruck, dass das Land nun eine zunehmend größere Rolle für sich auf der Weltbühne reklamiert?
Ja, das tut es tatsächlich und es tut es nicht erst seit dem G20-Gipfel, gerade unter Premier Modi. Der hat ja auch gerade auf Bali gesagt, er ist seit 2014 an der Macht, muss man wissen, und er hat gesagt, es gibt ein Indien vor 2014 und eines danach. Und ein Aspekt dieses neuen Indiens nach seiner Lesart ist, dass man eben auch einen Anspruch hat, global, zumindest als große Regionalmacht aufzutreten und auch zu sagen, wir sind Indien, wir schaffen Dinge. Und diese Dinge, die wir schaffen, von denen könnt ihr lernen. Ein Beispiel, die Digitalisierung. Da sagt Modi, wir haben die Digitalisierung zu den Armen gebracht, zu den Massen. Da schwingt natürlich auch viel Stolz mit. Das ist etwas ganz Wichtiges, da könnt ihr von uns lernen. Aber Indien, muss man auch dazu sagen, scheitert immer wieder auch bei diesem Anspruch, eine größere Rolle auf der Weltbühne zu spielen, an den Realitäten. Beispiel dieses Jahr waren die Impfstoffe, als man gesagt hat, wir können Impfstoffe produzieren für die Welt und stellen die zur Verfügung. Dann kam die große Corona-Welle auf Indien zu, dann brauchte man sie selber. Zweites Beispiel, das Getreide, wo man gesagt hat, die Ukraine fällt aus jetzt zum Teil, wir können die Welt ernähren. Dann kam hier eine Dürrewelle, dann kam eine Missernte und dann musste man wieder einen Rückzieher machen. Also diese Ansprüche Indiens auf eine größere Rolle, die werden dann häufig durch die Realitäten begrenzt.
Nun öffnet sich eine neue Bühne der Weltpolitik sozusagen für Indien, denn am 1. Dezember übernimmt das Land die G20-Präsidentschaft. Das Land verstehe sich als Katalysator des globalen Wandels, heißt es dazu von der Regierung. Welche Schwerpunkte möchte Indien an der Spitze der G20 setzen?
Also ganz klar, Indien will sich an die Spitze des globalen Südens setzen. Die indische G20-Präsidentschaft, sagte Modi jetzt, soll inklusiv sein, also dazu beitragen, auch die weniger leistungsfähigen Länder mit einzuschließen. Es gibt ja ein Motto, eine Welt, eine Familie, eine Zukunft. Man will die Rolle der Frauen weiter stärken. Digitale Transformation ist ein wichtiger Punkt, was ich gerade erwähnt hatte, also die Lücke zwischen Arm und Reich zu schließen. Und man will auch, wie man es in Indien eben schon teilweise versucht, nachhaltigere Lebensformen für viele Menschen zu finden. Also die Botschaft ist, wir suchen in Indien Lösungen für viele Menschen, die günstig sind, die übertragbar sind auf viele Länder und helfen damit auch vielen Ländern und nicht nur den Reichen und Wohlhabenden. Und das sind alles Dinge, die für Länder wie Indien wichtig sind. Und das wird auch noch unterstrichen durch die Tatsache, dass Indien im nächsten Jahr das einwohnerreichste Land der Erde sein wird und China überholen wird. Also Indien hat da einen sehr, sehr großen Anspruch, auch jetzt für diese G20-Präsidentschaft.
Indien-Korrespondent Peter Hornung über Russland, Indien und die Perspektiven für die G20-Präsidentschaft, die Indien am 1. Dezember von Indonesien übernimmt.